Carmarthen, August 1456. »Julian«, rief Edmund Tudor, »willkommen in Wales.« »Danke.« Sie umarmten sich, und über Edmunds Schulter ließ Julian einen Blick durch den Hof und die gewaltige Mauer hinaufschweifen. Nie zuvor hatte er eine so trutzige Burg wie Carmarthen gesehen. Er wies auf die drei Ritter, die ihn begleiteten. »Ich bin nicht sicher, ob ihr euch kennt. Mein Cousin Algernon Fitzroy, Lucas Durham und Frederick of Harley. Freunde, dies ist der Earl of Richmond.« »Willkommen, Sirs. Ihr kommt gerade recht.« »Zwei Dutzend Bogenschützen habe ich dir auch noch mitgebracht«, sagte Julian. »Sie kampieren unten im Dorf.« Edmund nickte dankbar, erwiderte aber, »Sie sollen auf die Burg kommen. Es ist besser, wenn wir unsere Truppen beisammen haben.« Julian wandte sich an seinen Knappen. »Du hast es gehört, Alexander. Ab ins Dorf mit dir.« »Und ihr kümmert euch um die Gäule«, wies Algernon die drei anderen Knaben an, die sie begleitet hatten. Die Ritter folgten Edmund Tudor zum Bergfried und eine Treppe hinauf in einen behaglichen Raum mit Teppichen an den Steinwänden und gepolsterten Sesseln um einen klobigen Tisch. Julian war froh, dass er endlich angekommen war. Edmunds Bote, der ihn ersucht hatte, mit möglichst vielen Männern umgehend nach Carmarthen zu ziehen, war mitten in der Erntezeit in Warringham erschienen. Julians Mutter hatte alle nur denkbaren Einwände gegen seinen überstürzten Aufbruch erhoben, aber er hatte angeführt, dass Edmund nicht nur sein Freund, sondern ebenso sein Dienstherr sei. Er konnte nicht ablehnen, und er wollte auch nicht. Ein Knabe mit roten Locken trat ein und stellte einen Krug auf den Tisch, so unsanft, dass Bier herausschwappte, verteilte mit angewiderter Miene ein paar Becher und schlurfte grußlos hinaus. »Höflicher Junge, das muss man wirklich sagen«, bemerkte Fitzroy. Edmund winkte mit einem Schulterzucken ab. »Mein Vater hat ihn mir geschickt. Irgendwie sind wir verwandt. Ein wackeres Bürschchen, unser Rhys. Aber er missbilligt, dass ich Engländer nach Wales geholt habe. Viele hier tun das.« »Die Leute im Dorf waren freundlich«, widersprach Julian. »Tja, manche denken so, andere so. Und nur die wenigsten weinen Griffith ab Nicholas eine Träne nach.« »Das heißt, du hast diesen Griffith schon geschlagen?« fragte Julian enttäuscht. »Wir kommen zu spät?« »Im Gegenteil«, Edmund seufzte leise. »Griffith ab Nicholas hat die Schwierigkeiten in England seit Jahren genutzt, um ganz Südwest-Wales unter seine Kontrolle zu bringen, aber viele Waliser waren nicht gewillt, sich ihm anzuschließen. Als der König mich letzten Herbst herschickte, um seine Autorität in Wales wiederherzustellen, haben viele mir Tür und Tor geöffnet. Mein Bruder Jasper genießt großes Ansehen in Wales, das hat die Dinge einfacher gemacht. Im Frühjahr hat Griffith eine Truppe aufgestellt und wir haben uns ein paar Scharmützel geliefert. Aber entscheidend war Carmarthen. Wer diese Burg hält, beherrscht den Südwesten. Vor gut zwei Wochen haben wir sie Griffiths abgeknöpft und er hat sich verkrochen. Aber kaum hatte ich mich auf meinen Lorbeeren zur Ruhe gebettet, schickte mein Bruder mir Nachricht, zwei Marcher-Lords haben eine Truppe aufgestellt und die Grenze nach Wales überschritten. Sie sind auf dem Weg hierher.«
»Marcher-Lords?« wiederholte Algernon. »Aber wieso?«
»Die Marcher-Lords haben sich seit jeher in walisische Belange eingemischt. Aber jetzt haben wir die Situation, dass die Marcher-Lords es nicht gern sehen, dass ein Lancaster Wales kontrolliert.«
»Du meinst, York hat sie nach Wales geschickt?« schloss Julian.
»Sei versichert, dass es so ist.«
»Aber das ist offene Rebellion gegen die Krone«, empörte sich Durham.
Edmund lächelte humorlos. »Nein, Sir Lucas, das ist verdeckte Rebellion gegen die Krone. Denn die Marcher Lords werden nicht unter Yorks Banner hier ankommen. York kann alles abstreiten, und natürlich wird der König ihm glauben. Und so kann York gefahrlos versuchen, Wales und seinen Schatz an erstklassigen Bogenschützen für sich zu gewinnen. Ich für meinen Teil würde das gerne verhindern.« Darauf tranken sie.
»Wann werden Sie hier sein?« fragte Algernon.
»In 2 bis 3 Tagen. Die letzten Nachrichten bekam ich vorgestern, aber seither ist keiner meiner Kundschafter zurückgekehrt.«
Lucas schaute aus dem Fenster.
»Hier kommen Sie niemals rein. Nicht ohne schwere Geschütze, die Sie in diesem schwierigen Gelände kaum mitführen können.«
Edmund war nicht so zuversichtlich. Ich wäre geneigt, euren Optimismus zu teilen, hätte ich diese Burg nicht selbst eingenommen.
»Wie bist du reingekommen?« fragte Julian gespannt.
»Mit einer uralten List. Ich bin mit einem traurigen Häuflein vors Tor gezogen, und wir haben Griffith ab Nicholas verhöhnt, bis der mit seinen Leuten herauskam, um es uns zu zeigen. Da ist der Rest meiner Männer, fast 200, aus dem Wald hervorgebrochen, und siehe da, auf einmal waren wir in der Überzahl. Es war ein Kinderspiel.«
Sie erörterten die Lage noch eine Weile. Schließlich verabschiedete sich Algernon, um sich die gewaltige Festung anzuschauen, und sowohl Lucas als auch Frederick schlossen sich ihm an.
»Kein Freund großer Worte, dieser Frederick of Harley, was?« fragte Edmund, als sie allein waren, und schenkte ihnen nach.
Julian trank. »Er ist taubstumm. Aber er kann Lippen lesen, und wenn er was zu sagen hat, schreibt er es auf eine Tafel.«
»Es sind gute Männer«, bemerkte Edmund.
»Sie sind großartig. Ich werde deinem Bruder ewig dankbar sein, dass er sie mir ausgesucht hat. Es war schon, naja, wie soll ich sagen, bewegend, zu erleben, was es tatsächlich bedeutet, Lancastrianer zu sein. Wie viel Freundschaft mir entgegengebracht wird, ohne dass ich das Geringste dafür getan hätte, nur aufgrund meines Namens. Es kann einem Angst und Bange davon werden, Edmund.«
»Darauf, dass sie geblieben sind, weil sie dich schätzen, kommst du nicht, wie?«
»Du hast sie also in deinen Dienst genommen.«
Der junge Warringham nickte und senkte einen Moment den Blick. »Ich weiß, ich hätte dich zuerst fragen müssen, aber du warst so weit weg.«
»Ich habe dir schon dutzende Male gesagt, ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten, Julian. Du hast völlig richtig gehandelt. Und wer ist dein Knappe?«
»Alexander Neville, der Sohn meiner Schwester Kate und Sir Simon Neville, ich weiß. Dein Schwager war bis zum Tod deines Vaters königlicher Leibwächter.«
»Ja, aber nach St. Albans hat Henry ihn nicht zu Vaters Nachfolger ernannt. Simon denkt, der König misstraue ihm oder vielmehr die Königin, weil er Warwicks Cousin ist. Er hat seinen Abschied genommen und sich auf seine Ländereien zurückgezogen.«
Edmund nickte. Nach einem kurzen Schweigen fragte Julian, »Wie geht es deiner Frau?«
»Meghan geht es prächtig. Sie wollte mit herkommen, aber es schien mir zu unsicher. Ich habe sie nach Pembroke gebracht.«
»Zu Jasper?«
»Jasper ist bei Hofe. Henry lässt ihn nicht gehen. Um dir die Wahrheit zu sagen, Meghan hat keinerlei Gesellschaft in Pembroke als nur ihre Bücher, und der Gedanke lastet auf mir. Aber ihre Sicherheit schien mir wichtiger als alles andere, zumal sie guter Hoffnung ist.«
»Und Blanche?«
»Sie schreibt uns ab und zu, aber ich werde nicht ganz klug aus ihren Briefen. Sie sind so überhaupt nicht Blanche. Aber vielleicht ist das normal. Wir haben uns monatelang nicht gesehen. Natürlich werden wir uns allmählich fremd. Jedenfalls schreibt sie, Devereux lese ihr jeden Wunsch von den Augen ab.«
Edmund richtete sich auf. »Der König hat sie mit einem Devereux verheiratet?«
»Sir Thomas Devereux, ja.
Wieso?
Stimmt was nicht mit Ihnen?«
»Nein, so kann man das nicht sagen. Sie sind durchaus ehrenwert, und ich kann schon verstehen, warum der König die Verbindung wollte, um wenigstens ein Geschlecht der Marcher Lords an sich zu binden, aber er hätte lieber eine andere Familie wählen sollen. Die Devereux gehören York mit Mann und Maus.«
»Ich hab's doch geahnt«, grollte Julian.
»Und du hast Zweifel, dass diese Verbindung daran etwas ändert, nicht wahr?«
»Größte Zweifel. Julian, der Schwager deiner Schwester, Sir Walter Devereux, ist einer der beiden Lords, die gerade Yorks Truppen hierher führen, um mich aus Carmarthen zu jagen.«